Disaster Area aus Berlin mit Punkrock Radio, was sie hoffentlich für mich geschrieben hatten 2005. Und ich habe hier heute zwei Ex-Mitglieder zu Besuch, nämlich den Marki, der früher den Bass bedient hat, und Frusti vom Schlagzeug, die uns heute mal ein bisschen was zur Geschichte der Band und zur im Dezember auf Rottentotten Records erschienenen Split-Single der Vorgängerbands C&A und Demontage erzählen wollen. Schönen guten Tag.
Guten Abend.
Grüße.
Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr steckt voller Antworten, weil ich kann ja nicht so richtig viel mitreden, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Bands, die wir hier so rausgesucht haben. Ich habe in dieser Phase irgendwie gefehlt. Ich hatte gerade eine Freundin ganz frisch. Ich glaube, ich war nicht viel bei Konzerten. Aber ihr werdet mehr zu erzählen haben. Wichtig ist, diese Single, die umfasst die beiden Vorgängerbands C&A, was übrigens für Chaos und Aufruhr stand, wenn ich richtig informiert bin.
Oder Schick und Armut, wie du das nehmen willst. Nee, aber Chaos und Aufruhr war schon eher so angedacht halt.
Ja. Und Demontage, die andere Band. Es ist ein Split-Single erschienen und ich bin dafür, dass wir hier erstmal was anmachen. Von C&A, der Song, den die meisten von euch kennen werden, allerdings nicht von C&A, sondern von der Nachfolgeband Disaster Area. Die on Your Board und anschließend gleich noch ein Ding von Demontage hinterher, Berlin. Infos gibt's anschließend.
Bitte, nein!
Tja, die beiden Vorgängerbands von Disaster Area, C&A und Demontage.
Na, die 7 Inch ist eigentlich zustande gekommen, weil ich auf der Suche nach Halsabschneider war. Das wird nachher in der Sendung vielleicht nochmal auftauchen hier. Und ich habe bei Discogs gestöbert und dachte, irgendwo muss doch noch was von Halsabschneider unterwegs sein. Und dann habe ich alte Kassettensampler gefunden, die auf Vinyl veröffentlicht wurden. Und dachte, das kann doch wohl nicht sein. Und habe dann festgestellt, dass auf einem Kassettensampler, da war ich mal mit so einer Band drauf, die haben wir an einem Abend, glaube ich, 5 Stücke aufgenommen. Zu dritt mit Christoph, Robert, ich habe Schlagzeug gespielt. Und Toddy hat Besen gespielt, weil wir so laut waren und so einen Krach gemacht haben, dass keiner den Unterschied zwischen Strophe und Refrain erkannt hat. Und Toddy hat immer den Besen umgeschmissen, wenn wir dann gewechselt haben. Das war das Zeichen, dass man dann in den Refrain geht und dann wieder zurück. Und das ist auf 2 Kassettensamplern gelandet und einer von denen ist als Vinyl rausgekommen. Das gibt's doch wohl nicht. Ich gedacht, dann muss doch rauszufinden sein, wer das ist. Und das war Tobias von Rottentotten Records. Den habe ich dann angerufen und ich meinte, ey, sag mal, hast du das wirklich rausgebracht? Das ist doch grauenhaft. Und er meinte, nein, das ist so total super und ich habe euch nur nicht gefunden, sonst hätte ich euch auch noch Belegexemplare gegeben. Ich sage, na, wie viel hast du denn davon gemacht? Ich glaube, 100 Stück oder so. Das ja, war der Inferno 1 Sampler.
Ist immer wenig.
Und es ist ja unglaublich. Und dann kamen wir so ins Quatschen und dann meinte er, naja, wo hast du denn sonst noch so gespielt? Ich sage, naja, bei Disaster Area und bei den Bad Brains, aber ganz früher in Spandau habe ich bei einer Band gespielt, die kennt niemand, die hießen Demontage. Und dann sagte er, doch, ich habe euer Demo. Ich sage, das hast du bestimmt nicht, weil ich habe das selber nicht mehr. Und das gab, glaube ich, nur 10 Stück oder so davon. Und er hatte das aber von Andreas Thome. Der hat damals auch so Kassettensampler gemacht und der hatte das noch. Und dann meinte er, da wollen wir denn nicht eine Single machen? Und ich gesagt, kann ich dir nicht sagen, ich weiß ja nicht, was da drauf ist. Das muss ich mir erstmal wieder anhören. Und dann war ich mir ganz sicher, dass man da nicht alle Songs für eine Platte nehmen könnte. Also ursprünglich wollte er, glaube ich, sogar eine Platte draus machen, eine komplette LP. Und er hat gesagt, nee, also drei Songs könnte ich da rausfiltern, die man sich so anhören kann. Denn unsere Seite von der Single, die Demontageseite, ist halt wirklich eine Proberaumaufnahme mit einem Kassettenrekorder. Musste immer austariert werden. Wir haben immer Probeaufnahmen gemacht mit der Kassette. Und der Sänger musste so nah an dieses Kompaktkassettenmikro rangehen, dass man den Rest noch hört. Also das war so eine Abstandsgeschichte. Und wer wie laut spielen durfte. Ja, aber so ist es quasi zu der Platte gekommen, dass ich dann dachte, ja, wen nehmen wir denn auf die andere Seite, wenn wir nur drei Songs haben? Und dachte dann eigentlich, dass ich noch die Besetzung von C&A auftreiben könnte, dass es Aufnahmen geben würde, wo Marky da sogar noch gesungen hat. Aber
die gibt es nur der Hölle, diese Aufnahmen.
Das hat nicht funktioniert und Marky muss jetzt mal erzählen, warum ich die jetzt von Roger rausgekriegt habe und wie das bei Roger mit den Aufnahmen war.
Bei Roger war die ganze Geschichte ein bisschen professioneller und so wie das anhört, waren wir schon ja, ein bisschen weiter professioneller unterwegs, wobei ich ja Professionalität mit uns nicht unbedingt in Verbindung bringen wollen würde halt, weil wir haben auch viele Wechsel gehabt an den Instrumenten und viel improvisiert und rumgefreakt. Kannten aber Roger, der im Einfamilienhaus wohnte und unten im Keller einen Übungsraum hatte und einen Vierspur-Kassettenrekorder.
Roger ist, können wir mal dazu sagen, der Sänger von Schlimmen Fingern.
Von den Schlimmen Fingern halt. So haben wir dann da unten aufgenommen, recht chaotisch und war aber selber erstaunt, dass da noch ein paar Sachen, nennen wir es mal recht brauchbar, dabei sind halt so. Und wir mussten jedenfalls keinen Besen umwerfen. Dass man, nee. Aber man hört bei manchen Songs, dass der Anfang oder das Ende irgendwie nicht ganz so abgesprochen war. Aber wenn der Refrain kommt, das war schon bei uns einigermaßen klar halt.
Aber was ich bei Roger so geil fand, weiß nicht, ob das bei euch da auch schon war, er hatte ja oben in seinem Zimmer, hatte er das Vierspurgerät und dann hatte er, glaube ich, eine Gegensprechanlage und eine rote Lampe installiert. Ja, ja. Und er hat zum Aufnahmen, also wenn aufgenommen werden sollte, hat er von oben dann immer... Okay, das Band läuft und dann hat er die rote Lampe, glaube ich, noch angeschaltet. Das fand ich, das war super innovativ. Und man saß beim Abhören immer unter Debbie Harry, die nämlich die komplette eine Wand, ich glaube, Roger mochte Debbie Harry.
Gute Einstellung.
Kann man mal so sagen.
Jetzt ist die Single aber nun erschienen und es gibt zwei Versionen. Insgesamt eine Auflage von 150 Stück. Davon sind 50 in sogenannten Magenta-Farben und 100 in Clear-Vinyl. Und die sind ausverkauft oder wie sieht's aus?
Also das war so, dass Tobias dann sagte, nee, also das machen wir auf jeden Fall. Dann habe ich gesagt, naja, dann habe ich habe jetzt hier die Vorgängerband von Disaster Area am Haken. Und ich glaube, dann hat er sich gedacht, okay, na dann verkauft er noch mehr als 100 und hat gesagt 150. Dann habe ich ihn für wahnsinnig erklärt. Und habe mir gedacht, wie lange sollen wir denn auf den Dingern sitzen? Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es mir auch egal. Ich möchte aber, dass man die auch irgendwo kriegt. Und dann habe ich nochmal mit David vom Cortex gesprochen. Hab gesagt, ey David, hier, ich habe hier so eine Art Urgestein Berliner Punkrocks. Werden wir hier wieder auflegen und haben wir ausgegraben. Und können wir nicht vielleicht die untote Leiche bei euch auch in den Laden mit reinlegen? Und dann war das so ein bisschen, naja, dass er sagte, gut, wir müssen aber trotzdem so und so viel dafür nehmen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich das ein bisschen sponsoren, damit die unter 10 Euro zu kaufen ist. Und habe gesagt, ich nehme dann einfach von den 15 Belegexemplare, die wir kriegen, nämlich 5 weg und sponsere damit unseren Auftritt im Plattenladen sozusagen. Womit ich nicht gerechnet habe. Ich habe dann Tobias für den Laden 10 Stück abgekauft und 20 für meine Record-Release-Party, die ich machen wollte. Und dachte, wenn ich die 20 in einem Jahr losgeworden bin, dann bin ich ja froh.
Dazu muss man aber sagen, dann hast du dich einfach mal schlecht über das Label informiert. Bei Rottentotten Records sind alle Platten immer sofort oder also recht schnell ausverkauft und anschließend schweineteuer zu kriegen.
Ich habe mich mit Musik eigentlich immer nur von der anderen Seite beschäftigt. Meine Plattensammlung sieht, glaube ich, seit 30 Jahren fast gleich aus, bis auf die Platten, die ich immer gegnerischen Schlagzeugern abluchse, wenn ich sie, um den Elephant Feed anzudrehen. Und ja, das wusste ich natürlich überhaupt nicht. Es war dann definitiv so, dass ich auf einen Donnerstag die Singles bei ihm abgeholt habe Und noch bevor ich die zum Cortex bringen konnte, die 10 Stück, hat mich Tobias angerufen, ob er nicht welche zurückkaufen kann, weil er schon alle verkauft hätte. Und das war eine Woche vor dem Release, also bevor die Single eigentlich rauskam. Und dann war ich eigentlich ganz froh, dass ich noch die 20 Stück hatte, als wir dann im Franken, ja leider Corona-bedingt, eine doch ein bisschen kleinere Record-Release-Platte, Party gemacht haben.
Jo, dem kann ich gerade nichts weiteres hinzufügen. Die Musik habt ihr heute rausgesucht. Es geht ausschließlich um Berliner Bands, was einen Sinn macht in dem Zusammenhang, finde ich. Und wir kommen da als erstes mal zu zweien, die irgendwie auch zwingend miteinander verbunden werden müssen. Kommen beide aus Gropiusstadt, was ja praktisch das südliche Gegenstück zum Märkischen Viertel hier, wo ich wohne, ist. Und da gab es den Jugendclub in der Lipschitzallee, genau, wo die beiden Bands herkommen im Grunde genommen. Ja, jetzt kommt erstmal was vom zweiten KZ36 Sampler. Und zwar Betonkombo mit Gropiusstadt und danach die Stromsperre mit Spaß muss sein. KZ36-2. Welchen Bezug habt ihr dazu?
War damals Pflichtlektüre, den zu haben oder zu hören halt so. Und Betonkombo, Stromsperre habe ich auch gesehen im besagten Jugendclub. Da war auch ein Konzert, frag mich nicht, wann das war, 81, 82, irgendwie sowas halt. Und da war, ich komme ja aus dem Märkischen Viertel, halt eine Weltreise aus dem Norden in den Süden runter halt, ins andere Ghetto. Und da das Konzert, aber Details ist einfach zu lange her. Aber ich weiß, dass ich da war beim Konzert.
Ich vermute mal, dass wir da uns eigentlich schon hätten treffen können damals, weil da war ich auch und ich bin auch aus Spandau angereist. Also wir hatten ungefähr die gleiche Entfernung zu bewältigen. Ja, da haben die, glaube ich, beide gespielt. Bei Stromsperre haben wir früher Steif und Bullensohn gespielt.
Kurzer Einwand, hatte ich ja schon mal erzählt, dass Bullensohn der Bruder meines Arbeitskollegen ist, mit dem ich die Sendung damals angefangen habe.
Cool.
Ja, jawohl.
Kannst du mal sehen.
Ist auf jeden der Fall existiert noch.
Immer noch, also ich habe die dann später erst wieder gesehen, als unser Gitarrist Domi mit denen auf Tour gegangen ist. Und fand Bullensohn immer stark. Der hatte sich ja extra so ein Rednerpult für die Tour gebaut und hat wie so ein Agitator hinter diesem Pult. Und die Scheibe, die auch wieder aufgelegt haben, finde ich absolut Hammer. Also die Songs sind super und wurde auch auf meinem Schlagzeug eingespielt. Muss ja gut gewesen sein. Betonkombo kenne ich persönlich, glaube ich, keinen von.
Wir haben noch einen weiteren Titel vom KZ-36-2-Sampler. Und zwar ist es Vitamin A. Den Norman übrigens, den habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Der ist vor Jahren immer noch im Eulatat rumgerannt, aber keine Ahnung. Norman, melde dich. Jedenfalls Vitamin A mit Anarchie in Disneyland. War von euch beiden der Wunsch, ne?
Ja.
Ja. Das war, glaube ich, auch der Hit, ne? Von der Scheibe.
Du, das hat man früher rund gehört, halt, die Scheiben halt. Also.
Soll ich anmachen?
Ja, schmeiß an. Schmeiß an
mit dem Bus.
Mach ich.
Also Soylent Grün habe ich in der Freilichtbühne Spandau gesehen. Glaube mit 40 weiteren Leuten. Das war nicht besonders stark besucht. Habe aber bestimmt die Hälfte davon erst später dann kennengelernt, wo ich dann immer gegenseitig, warte, da warst du auch, da war ich auch bei dem Konzert hier, Mutz, ja. Der mit den Dreadlocks, weißt du? Den habe ich erst bei Disaster Area später kennengelernt.
Und der stand mal bei uns vom Übungsraum, weil es waren Seeschlösser noch geübt haben. Und war ein Kumpel von Olli, den kannte ich vorher auch nicht. Und der stand da mit einer Palette Bier und so einem Maßkrug. Ey, dachte schon, ich bin ein Kumpel von Olli. So, siehst gut aus. Und Kiste Bier hast du hoch bei, komm rein. Aber was heute in Grün, überleg gerade, wo ich die gesehen habe. Ich glaube, SO36, aber es ist auch wieder zu lange her. Irgendwie 4-5 Tage, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ihr habt aber, als ich ja noch nicht dabei war, dann mit den Ärzten euch Proberäume geteilt, oder?
Mit Sobius.
Mit Sobius. Und wie sind die Ärzte da reingekommen?
Nee, das wurde später auch Sobius, wurde dann Ärzte halt. Ach aber so, das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte halt. Also.
Okay. Aus Sobius wurden die Ärzte?
Ja, praktisch hat sich das alles so vermengt halt, so die ganzen.
Na gut, Sani und
Sani von noch? Sobius. Ich glaube, Felser hat auch mal da getrommelt gehabt halt so. Und so kam dann irgendwie. Jedenfalls waren die dann irgendwann da im Übungsraum, hatten irgendwo ein Konzert gehabt und dann kamen die an und haben das Teenager Liebe vorgespielt. Die haben das erste Mal gehört halt so, also da draußen im Seeschlösschen, ganz idyllischer Übungsraum hinten. Das war so ein Restaurant an so einem kleinen See und da war hinten Raum frei und da haben wir dann geprobt und Krach gemacht.
Krass.
War aber zu weit weg von Olli Sand, unserem Schlagzeuger, der da hinten aus Gato kam. Und damit es dann besser klappt mit den Proben, sind wir dann nach Gato raus mit dem Übungsraum zu Olli. Da hatten wir eher die Chance gehabt, dass wir doch ab und zu mal proben können.
Da war ich damals mal auf einer Party und war so blau, dass ich mit dem Bus weggefahren bin. Und das war ja da Endstation. Dann bin ich bis zur anderen Endstation gefahren und weil ich eingepennt bin, hat mich der Fahrer nicht geweckt und ich bin wieder zurückgefahren. Ich bin einmal die ganze Busstrecke besoffen, im Schlaf hin und her gefahren.
Schonungsloser Enthüllungsjournalismus im News Punkrock Radio.
Krass, krass, krass. Ich weiß noch, das erste Konzert von Demontage in Spandau. Wir haben mit der Band angefangen, die hießen vorher Northern Shit und da hat mein Klassenkamerad Andreas Hubig, der hat da schon gespielt mit den Jungs und hatte mich dann auch mit Sex Pistols infiziert und ich wusste, sowas muss ich auch machen und bin dann mitgekommen in den, in Anführungszeichen, Proberaum. Das hieß immer, es wurde auf so einen Bollerwagen, wurden zwei Gitarrenverstärker raufgepackt und eine Gitarre und ein Bass. Und dann noch ein Kumpel abgeholt, auch noch mit seiner Gitarre. Und dann sind wir in die Kirchengemeinde in der Schönhauser und unten in dem Fotolabor, da durften wir proben. Schlagzeug gab's nicht, da wurde der Mülleimer umgedreht und wir hatten keine Sticks, sondern wir hatten Holzbügel und der umgedrehte Mülleimer, den haben wir auf so ein Waschblech, das war in dem Waschbecken drin, wenn du das auf den Boden gelegt hast, das hat sich original wie ein Schlagzeug angehört und einer kniete dann immer davor mit dem Plastikeimer und dem Blech, dann wurden die Gitarren angemacht. Und den Sänger hat man nie gehört, weil der hat immer direkt in den Kassettenrekorder reingebrüllt. Dann haben wir immer einen Song gespielt und haben uns den danach gleich angehört. Dann wussten wir auch, was der Sänger gemacht hat.
Wart ihr womöglich Ideengeber für die einstürzenden Neubauten?
Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall
so an.
Das erste Konzert.
Ich dachte schon, Runzig ist schlecht, aber da kriegt man ja Lust, auch nachher zu spenden.
Ey,
oder
ey,
so.
Das war spannend.
Olli sein Schlagzeug war auch so von Rudis Resterampe. Meine Bassgitarre irgendwie, die kannte, glaube ich, auch nur Einsatzseiten über Jahre hinweg halt und so eine Sache. Und an mangels Mikrofon wurde auch ja mal in den Kopfhörer reingeblökt, was ja auch funktioniert halt.
Stimmt,
auf der einen Seite. Also, aber da waren wir ja schon professionell.
Naja, komm, ich habe Jahre später Scheunes Gitarrenverstärker irgendwie, der schon fast laufen konnte, weil so viel Schimmel vorne drauf war. Da hatte sich nicht viel geändert über die Jahre.
Naja.
Naja, aber auf jeden Fall, wir durften dann eines Tages, dann haben wir aber, glaube ich, mittlerweile schon bei meinen Eltern im Keller geprobt, aber dann durften wir in der Kirchengemeinde ein Konzert machen. Das war 83 und der Musiklehrer von unserem Gitarrist, der spielte in so einer Rhythm and Blues Band. Und die haben die komplette Anlage gestellt und wir haben in dem Kirchensaal gespielt. Und dann traten die auf und bluesten da so vor sich hin und wir kleinen Punkrocker standen da und wir, ey, scheiße, es sind nur hier lauter Normalos und auch nur 10, 15 und die sitzen hier auf den Stühlen rum und sowieso Stühle, was machen die Stühle eigentlich hier? Und waren tierisch nervös und hatten damals noch, genau, wir hatten den Gitarrist von Rattlesnake Man war unser Schlagzeuger. Ich habe ja noch gesungen damals bei Demontage. Und Gockel war dann erstmal vor der Show so nervös, dass er sagte, er kann nicht spielen, er hat noch nichts gegessen. Dann haben wir alle unser Taschengeld zusammengepackt und haben ihm erstmal gegenüber Currybulette mit Pommes geholt. Und wurden dann aber langsam alle nervös, weil einfach kein Publikum da war. Das waren jetzt nur irgendwie die Normalo-Heinzis von der Schule da und für die wollten wir eigentlich ja nicht spielen. Und hatten aber, ich hatte so den Freundeskreis aus Wilmersdorf, die hatte ich so ein bisschen angespitzt. Und siehe da, kurz bevor wir dran waren, auf die Bühne zu gehen, gucke ich da die Straße runter und dann kamen da so wippende Iros und bunte Haare und wir haben uns gefreut wie die Schneekönige. Juhu, ich hatte dann auch alle Texte vergessen. Wir hatten aber auch 2 Paletten Dosenbier geholt, um noch die Fans zu bestechen. Das kam gut an. Ich habe immer zu Gockel gesagt, Gockel, schneller, schneller. Und Gockel immer, ich kann nicht mehr, ich kann nicht so schnell. Und dann immer schön reingebrüllt und Publikum hat dann die Stühle kaputt gekloppt. Dann kam ein Halsabschneider, kam auch noch vorbei. Die haben noch nach uns gespielt.
Haben noch ein paar Hälse abgeschnitten.
Ja, und dann, dann war das alles vorbei, war ein großer Erfolg. Und der Pfarrer kam dann persönlich, hat sich bedankt und hat gesagt, ja, ich hätte euch auch gerne Gage gegeben, aber irgendwelche Idioten haben auf der Damentoilette alle Klobrillen abgetreten. Und dann habe ich dann später, ich glaube 15 Jahre später, bei einem Frühstück vom Kumpel mit 2 Freundinnen gequatscht, die meinten, ah, du hast in Spandau früher in der Band gespielt, da waren wir auf so einem Konzert, da haben wir auf dem Klo alle Klobrillen abgetreten. Das waren genau Silke, Hexe und, ja, und Ratte. Die hatten super sich den Spaß gemacht und haben unsere Gage, auf die wir wissen ja.
Boah. Übrigens nochmal, da ja hier die Hörer nicht alle wissen, wer Gockel ist zum Beispiel, das ist damals dreidimensional gewesen und später dann natürlich Rattlesnake Man und Germatek.
Genau, so ist es.
Wir hatten eben übrigens, vielleicht haben wir ja nie drüber gesprochen, das war ja eine Clash-Cover-Version eigentlich, Guns of Brixton hier von Soylent Grün, Spitz wie Lumpi, aus dem Übungsraum übrigens, 81. Und wir werden jetzt als nächstes nochmal was spielen von C&A. Und da habe ich mal eine Frage, weil irgendwo habe ich gelesen, auf Discogs oder so, das soll ein Demo von 81 sein. Und in eurem Info steht 82. Können Sie mich aufklären? Oder ist das selbst nicht mehr so genau?
Für die 81 würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Roger findet das Datum nicht mehr, wann er es aufgenommen hat. Und ich weiß es nicht mehr. Ich tippe mal eher auf 82 halt oder so.
Und das Gleiche gilt nämlich bei Demontage auch. Da soll es von einer Kassette von 83 sein. Ich habe 82 geschrieben. Ja. Ich wollte ja auch hier die Leute ein bisschen aufklären.
Ich glaube, dass ich das immer geschrieben habe. Weil 83 war definitiv das Konzert. Das weiß ich. Das war mein allererstes Konzert. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir die Kassette vorher oder hinterher gemacht haben, aber eigentlich ist das auch scheiße.
Ja. Ist doch, genau. Das sind Zahlen. Das ist einfach.
Jedenfalls gibt es jetzt hier diesen Song über dieses Statussymbol eines Punkrockers.
Oh ja.
Der, was war das? Der 4-Reihe
Nietengürtel? Der 3-Reihe Nietengürtel. Sehr wichtige Sache, ja.
Übrigens, mein Lieblingssong auf der Single.
Ja? Cool. Ja, soll ich dir die Story dazu erzählen? Na, wir waren auf einer Party. Und Kindermann, unser Sänger, hatte einen 3-Reihen Nietengürtel, den von Blue Moon. Der hat richtig Geld gekostet. Wir hatten uns unsere Nietengürtel, Lederarmbänder alle mal selber gemacht. Aus der Apotheke Lederarmbänder, dann aus dem Laden Nieten geholt und Totenköpfe, Tralari, alle drauf gemacht. Kindermann hatte den teuren gehabt halt. Auf der Party, ein paar Bierchen drinne. Jenny, Stefan Kindermann, kann ich mal den Nietengürtel haben? Ja, kannst du haben. Die macht sich den um. Jetzt Zigaretten holen. Stefan Kindermann rastet vollkommen aus. Wo ist mein Nietengürtel? Der ist weg. Der hat 40 Mark gekostet. Weißt du, was das für mich ist? Hey, das ist ein Statussymbol. Wir natürlich, daraus machen wir einen Song halt. Das ist die Geschichte dazu halt. Weil die ganzen haben 40 Mark. Dann kamen sie nach einer Viertelstunde oder lass es 20 Minuten gewesen sein. Wirst du noch jemanden getroffen, gequatscht? Kamen sie wieder, da war der Nietengürtel wieder da. Aber der Song war geboren. Hey, 40 Song. Mark, Alter. 40
und heute Mark. Ist er stolz drauf.
Der Titel ist wirklich geil. habe ich ganz schön gefeiert, als der auf der Kassette aufgetaucht ist.
Ja, wenn du nicht weißt, worum es geht, halt, wie ein Statussymbol, 40 Mark, Alter, ja.
Großartig.
Gut, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie der Song geht. Hier kommt er.
Symbol eines Punkrockers ist ein 3-Reiher Nietengürtel. Das Symbol eines Punkrockers ist ein 3-Reiher Nietengürtel. 40 Mark, 40 Mark, ey Alter, weißt du, was das für mich ist? 40 Mark, 40 Mark, ey Alter, weißt du, was das für mich ist? Symbol eines Punkrockers ist ein Dreijahr-Nietengürtel. Scheiß-Symbol eines Punkrockers ist ein Dreijahr-Nietengürtel. Fertig mach, Alter, weißt du, was das für mich ist? Fertig mach, Alter, weißt du, was das für mich ist? Scheiß-Symbol eines Punkrockers ist ein Dreijahr-Nietengürtel. Scheiß-Symbol eines Punkrockers ist ein Dreijahr-Nietengürtel. Scheiß-Symbol.
Die Montage mit Laryngitis noch hinterher, das ist eine Kehlkopfentzündung oder so, soweit ich weiß.
Genau, das habe ich auch gesungen.
Das ja, war das der merkt man, du hattest scheinbar eine Kehlkopf.
Ich hatte schon damals von der Scheißbrüllerei die Kehlkopfentzündung. Daran sind die Finnpunks schuld.
Na.
Nee. Nimm doch deine Tabletten
weg. Ich habe ja auch unsere ersten beiden Konzerte, habe ich ja noch gesungen. Halt, und
ich hätte so gerne eine Demo gefunden mit Marki geschrien.
Nee, das gibt's nicht mehr. Man nannte mich auch schon Natterinchen halt. Also es war klar, dass wir tauschen mussten. Halt. Aber ich will jetzt nicht nur euren Song quatschen, sondern nur halt, dass ich auch so bei den beiden Konzerten so geblökt habe, dass hinterher ein paar Tage lang nicht ziehen.
Das ist bei mir leider auch so. Ich habe ja gerne gesungen damals, aber ich glaube...
Gerne und schlecht.
Ja, nee, so schlecht fand ich eigentlich gar nicht. Aber ich werde da total schnell heiser von. Das ist doch super, der Song. Das ist doch herrlich gesungen.
Kann ich übrigens nachvollziehen mit dem Heiserwerden. Bei mir wird die Stimme auch immer... Ich neige zur Heiserkeit, wenn ich eine Weile rede. Ganz komisch.
Das Schlimmste ist in Kneipen, wo du dann immer gegen die Musik anbrüllen musst. Da bin ich am nächsten Tag fast immer heiser. Und wenn ich beim Schlagzeugspielen mitschreie.
Och,
ja. Naja, wir sind jetzt alle so Mitte, Ende Mitleid. 50, wa? Ja. Da bleibt sowas ja nicht aus.
50 plus heißt das.
Na gut, 60 minus.
No.
Ich bin schon eher mehr 60 minus.
Ja, wir sind auf der dunklen Seite der 50, das reicht. Ey.
So, oder so, genau. Demontage, da waren wir gerade. Was ich ja noch ganz wichtig finde, und ich wüsste auch nicht, wo ich es ansonsten in der Sendung jetzt reihenfolgemäßig einbauen sollte. Disaster Area wurde ja immer als Skateband dargestellt und auf eurer Webseite, die immer noch existiert übrigens, da wird ja auch beschrieben, dass jeder eine andere Art Board fährt von den Bandmitgliedern so. Was war da? Wakeboard und Skateboard und Surfboard?
Ja, na, wir neigen oder haben alle allgemein zum Brettsport
geneigt. Und da will ich nämlich jetzt auf dich zu sprechen kommen. Du betreibst etwas professioneller die ganze Geschichte. Oder hast es mal so gemacht?
Das ist der ehemalige norddeutsche Meister hier.
Na, ja, davon rede ich auch. Ja, wenn du so anfängst, dann bitte richtig zweifacher deutscher Meister, bla 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 bla. Ja, das ist doch Schnuppe. Das
20-facher deutscher Meister.
Scheune und unser Gitarrist und meine Wenigkeit, wir waren halt auch im Skateboardverein halt so. Skateboardverein ist jetzt nicht wie ein Fußball oder ein Turnverein, dass es da einen Trainer gibt und du hast dann so irgendwie Übungen, die du da ablegen musst oder sonst was. Nee, wir waren ein wilder Haufen, sind halt da rumgeskatet. Und da gab es halt auch ein paar Wettkampfdisziplinen wie Slalomfahren, Hochsprung und Freestyle, so Trickfahren halt, wie so eine Eislaufkür halt so 2 Minuten lang. So vielleicht so vom Freestyle-Fahren hat man ein bisschen trainiert, Hochsprung hat man nebenbei gemacht, halt so ab und zu immer über einen Latte-Sprung und Slalom, stand da mal ein paar Hütchen, da bist du so durchgewedelt halt. Hat aber gereicht bei mir, dass ich einmal deutscher Meister im Hochsprung war und einmal deutscher Meister im Slalom halt und Scheune hat so auch ein paar Medaillen zu Hause halt so eher.
Du hättest zu Olympia geschafft heutzutage.
Heutzutage hätte ich es vielleicht noch zu Olympia geschafft, ja halt. Aber das war halt eher alles mehr nebenbei und aus Spaß am Skaten halt. Also so und dann kam natürlich irgendwann Snowboarden. Dann, als man das Geld hatte, um zu verreisen, ein bisschen surfen mal probieren halt und so eine Sachen halt. Später dann Wakeboarden halt. Und
aber du machst das noch?
Ich mache noch, ich bin doch am Skaten und Snowboarden. Alles ein bisschen weniger, weil das Knie auch kaputt ist mittlerweile halt. Aber so, das wenn ist im Sommer schaffe ich es.
Ja, Alter so.
Ja, im Sommer schaffe ich es noch einmal die Woche so vielleicht eine Stunde zu skaten. Bin aber auch eher dann bemüht, nicht auf den Schnabel zu fallen halt so und da meine Runden zu drehen und freue mich noch, dass es geht halt, ja. Ansonsten, na klar, linke Knie weg, Innenmeniskus, Arthrose, der war mal halt der Innenmeniskus und dementsprechend muss man das alles wohl dosiert machen halt. Aber ich freue mich, dass es mit 50 plus noch geht halt.
Ja. Und ich glaube, Marki ist einer der wenigen Leute überhaupt, die es geschafft haben, sich zweimal beide Arme zu brechen oder Hände. Was war das? Hast du zweimal
geschafft? Ich habe mir in der Jugend halt mir einmal einen Arm gebrochen und parallel dazu die andere Hand verbrannt. Und jetzt habe ich es noch geschafft, meinen persönlichen Rekord einen Tag vor meinem 50. Geburtstag beim Skateboardfahren. Da war ich wahrscheinlich schon irgendwie auf meinen 50. Geburtstag mit Gedanken. Da habe ich mir dann 7 Knochen gebrochen halt. Auf einmal halt. Das war wirklich
rekordverdächtig. Wo waren die überall?
Das war halt, ich bin einfach im Bowl gefahren, in so einer Schüssel, und bin die eine Wand falsch runtergekommen, war dann unten in der Hocke und so komprimiert, dass ich die nächste Wand habe auf mich zukommen sehen, kam aber nicht mehr aus der Hocke raus, konnte nur nicht abspringen, gar nicht, sondern bin einfach nur gegen die Wand gefahren.
Kannst du noch Aua schreien?
Halt den Arm vor den Rippen gehabt, dann hatte ich halt die Elle gebrochen, ein Köpfchen, dann da 2 Rippen gebrochen, hier hatte ich den Mittelhandknochen und mit der anderen Hand wollte ich wohl doch den Sturz abfedern und hatte mir, da hatte ich den Mittelhandknochen gebrochen und was hatte ich denn hier noch, irgendeinen anderen Finger noch oder so, jedenfalls waren es dann 7 Knochen und hatte beide Arme im Gips, aber hatte noch ein paar Finger frei, dass ich konnte mir den Hintern abwischen, falls jetzt jemand...
Yeah. Kleine Info an die Hörer, er ist aber noch vollständig.
Ja,
ist noch
aber davor, dran. Genau, davor haben wir jahrelang nichts gebrochen halt, also ich war weit überfällig halt.
Du hast das gesammelt alles für einmal. Ich hab's
gesammelt und dann einmal.
Und dann hat man es auch hinter sich, dann bricht man sich dann
ja,
auch nichts mehr.
Nee, und ist auch schön, wenn beim Arzt wird dann in die Jacke geholfen und sowas alles, das macht Spaß.
Ja, die on your board.
Ja, genau. Ja. Da kam das wohl her.
Die Bord ist eine andere Sache.
Jetzt kommen die Surbiers, das ist doch schön.
So, jetzt kommen nämlich die Surbiers und das ist schön. Ganz genau. Und zwar 2 Songs wieder hintereinander, beide von diesem Ein Vollrausch in Stereo, 20 schäumende Stimmungshits, der kam 1983 in Verbindung auch mit einer Schifffahrt, bei der ich allerdings nicht gewesen bin. Wart ihr da?
Da war ich bestimmt, aber an diese Schifffahrt kann ich mich nicht erinnern. Ich habe eher halt, unsere ersten beiden Konzerten war ja mit Surbiers und Deutsche Trinkerjung zusammen, haben wir da im Schlötz gespielt, halt, was ja sonst eher ein Jazzschuppen war. Aber Dampferfahrt gab es auch und wir hatten ja auch nochmal auf einer Dampferfahrt mit Disaster Area gespielt. Aber an diese Dampferfahrt kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Nee, ich weiß auch nicht, ob ihr dabei gewesen wärt. Ja. Ich rede jetzt als Publikum
einfach. Ja, als Publikum, ja.
Okay, ich sag ist mal, auch ja. nicht wirklich wichtig.
Surbiers habe ich, glaube ich, mal in Wilmersdorf nur mal gesehen. Maria sowieso Heim oder so, da Mecklenburgische Straße. Da haben die mal gespielt. DTJ nicht, habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen.
Nee, dann war doch danach überall in Kreuzberg, haben die auch überall gespielt.
Ja, das gibt aber so Bands, das geht mir genauso. Ich habe einfach Bands, die eigentlich als wichtig anzusehen sind, nie gesehen. Keine Ahnung. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Wir hören uns jetzt beide Bands an. Die Surbiers mit Fred Feuerstein und danach die Deutsche Trinkerjugend mit Alkoholsteuer. Beide Bands, die könnte man jetzt fast bösartig so ein bisschen als Vorläufer von Funpunk schon wieder bezeichnen.
Ich glaube,
das ist ja hat ja so ein Negativ-Image.
Ne? Ja, aber das war ja nicht. Das war ja die Platte, mit denen auch die Ärzte dann groß geworden sind, oder? Ja. Also zumindest erstmal im Underground und dann ging das mit denen ja raketenstartmäßig durch die Decke.
Richtig, denen soll es heute ganz gut gehen finanziell.
Machen die noch Musik?
Hier kommen die Surbiers und die Deutsche Trinkerjugend, kurz DTJ.
Hals und Steinbruch, Kollegen, jetzt brennt der Mond. Möchtest du mal wieder richtig rocken? So wie es früher immer war.
So wie früher.
Ja, wenn die Sau raus muss. Ja, dann muss sie eben raus.
Dann lass sie raus, die Sau.
Einmal ist keiner, zweimal mehr als einer. Da sind wir erst zurück, dann machen auch wir eine Wette.
Talking, Johnny Walker. Dann muss ich wieder rocken, Rockabilly, Mammon,
Rockabilly.
Fest zu sein, wie ein Feuerstein. In der Steinzeit gibt's Rocky Boy.
Einer ist keiner, wenn wir als einer. Aber wenn wir es so wird, dann machen auch wir eine Wette.
Schubi gemacht.
Einer ist keiner, wenn wir als einer.
der Rocken, Rockabilly, mein Blut.
Rockabilly!
Ich möchte sein, wie die Luft mit Feuerstein. Der Steinzeit, ganz Rocky Boy.
Einer ist keiner.
Ist dir scheißegal, doch plötzlich wird dir ziemlich heiß. Du nimmst ne Flasche und guckst auf den Preis. Alkoholsteuer, ja die ist uns so teuer, aber wir sind nicht beknackt, nee. Alkoholsteuer, die ist uns so teuer, von uns wird alles eingesetzt. Du denkst dir, du bist nicht dumm und drehst dich nach Verkäufern um. Jetzt stell ne Pulle eingesteckt, doch schon ist deine Tat entdeckt. Denn Alkoholsteuer, ja wir sind so teuer, aber wir sind nicht beknackt, nee, nee. Alkoholsteuer, wir sind so teuer, von uns wird alles eingesackt. Jetzt im Büro vom Supermarkt, von allen Börse angefragt. Fragen dich, wieso, warum, dann drehst du dich zu ihnen um. Alkoholsteuer, ja die ist mir zu teuer, aber ich bin nicht beknackt.
Aber weil du Flözi gesagt hast, der Laden, da hat man überhaupt keinen Punkrock drin vermutet. Da habe ich dreidimensional gesehen. Ich weiß ja nicht, wer da veranstaltet hat, dass da immer Punkbands gespielt haben zwischendurch.
Vielleicht war da Jazz gerade mal Totenzeit
lang. Kann aber nicht sehr lange gewesen sein, oder? Ich glaube, ich war da bei X-Talk 1.
Ja, aber das ist ja auch die Zeit von dreidimensional. Das war ja auch Anfang der 80er gefahren. Hm. Und irgendwann war er weg, der Laden. Weg, das Flöz. Und aus dreidimensional sind Rattlesnake Man geworden.
Guck mal.
Wo Gockel bei uns getrommelt hat.
Und die andere Band hieß, glaube ich, Slick, war? Von dem Ali?
Slick war von Ali, ja. Genau. Als sie dann nicht mehr gerattlesnaked haben. Und Disaster Area und Rattlesnake Man haben früher auch oft zusammengespielt. Da war ich bei euch, wenn ihr habt im alten Blockschock, als es noch Marianenstraße war, da unten in dem Keller gespielt. Und irgendeine Hirni hat dann immer auf sein CS-Gas gedrückt und dann gingen die Flugtüren nach innen auf. Und nach oben ging nur diese kleine Wendeltreppe. Da sitzt so ein Menschenstau da,
ja, von
da vorne.
Oben runter.
Hey, du Penner, dein scheiß CS-Gas, ey.
Und Ali von Slick, Rattlesnake Man, macht heute noch Musik auch. Und den habe ich nämlich letztes Jahr gesehen auf einem Skateboard-Wettkampf, organisiert von Radio Skateboards. Und da hat er nämlich Musik gespielt. Mit zwei Bands hat er gespielt.
Mit
und beide hörbar. Also,
wie heißen die? Katschi, ne?
Eine Katschi und die andere, frag mich nicht, aber kannst du auf jeden Fall.
Katschi und Ska macht er, glaube ich, auch noch.
Ah. Kann ich nichts zu sagen.
Ja, genau, mit Gockel bin ich in die Schule gegangen in Spandau. Ali war auch Spandauer damals noch, glaube ich.
Tja.
So waren sie die alten Zeiten.
Gott, wen wir alles kennen, oder? Cool, ja, ey.
Aber schon
cool.
Raritäten, oder? Also aus Berlins Norden oder Westen, da kam nicht viel her eigentlich. So. Ja,
das erstaunt mich.
Außer jetzt natürlich, dass die Ärzte so bekannt geworden sind, Bela in Spandau und so.
Ja, aber schon. Ihr habt ja auch dann Spugi mit Velo-Set und der Sänger Jens kam auch aus dem Märkchenviertel. So. Also ihr habt schon immer ein paar Leute halt so. Ihr habt nicht nur Kreuzberg
Kaiserschnitt
halt.
Waren auch von hier, wa?
Nee, das wollte ich gerade sagen. Das später ist mir das auch mal aufgefallen, dass quasi die Punkrock-Geschichte von Kreuzberg ist eine andere als die von Berlin.
Ja.
Weil da haben sich halt dann wirklich die Westdeutschen da getroffen, haben ihre Bands gegründet und die meisten wussten ja gar nicht, wo Spandau oder Steglitz oder Märkische Viertel, wo das ist. Die kannten das nur vom U-Bahn-Plan, die sind ja nie rausgekommen aus ihrem Bezirk. Und von daher, also das hat sich später bis in die Sasse-Area-Zeiten eigentlich immer so gehalten, dass also wir kannten natürlich auch die ganzen Kreuzberger von anderen Bands oder so, aber eigentlich waren das schon, jetzt waren nicht zwei komplett unterschiedliche Szenen, aber man musste ja doch immer reisen. Ich weiß, ich bin damals von Spandau nach Kreuzberg musstest du noch mit dem Bus bis Rotterdam und bis du dann in Kreuzberg warst. Und damals, ich glaube, eins meiner ersten Konzerte war im Kuckuck. Da haben hier von Atti die Band
Bluttat.
Da haben Bluttat gespielt. Und ich rein in den Laden. Ich, ey, geil, alle Punks hier. Voll, alles voll mit Punks. Und ey, und vor der Bühne ist voll Platz. Ey, keiner steht direkt vor der Bühne. Geil, ich bin erste Reihe. Und dann bin ich ganz vorne hingestellt. Da war ich, glaube ich, 14 oder so. Und ich, boah, ey, cool, super. Dann kommen die auf die Bühne und so, ey, ihr Wichser und so, jetzt geht's los. Die ersten Akkorde los und mich gleich einer gepackt und ich bin durch den ganzen Saal durchgeflogen. Und dann habe ich geguckt, was vor der Bühne passiert. Und ich so, okay, darum war vor der Bühne so viel Platz. Erstmal schön Massenbogen. Ich dachte, okay, das habe ich schon mal verstanden. Man steht nicht gleich am Anfang vor der Bühne, sonst fliegt man durch den Raum durch.
Ja. Lehrgeld bezahlt.
Genau. Aber hier im Märkischen Viertel gab es übrigens auch noch keine U-Bahn zu der Zeit. Da ist man brav mit dem 21er oder 62er gefahren.
So sieht's aus. Ja, dann hat man sich bei Aldi eine Palette Karlsquelle geholt und dann haben wir die erste, wenn wir schnell waren, bis zur Ecke Wilmsruhe. Dann Bonnies Ranch war die zweite Pole, Kutschi und so. Und wenn man am Bahnhof zu U-Bahn ankam, war jetzt mal in der Ecke suchen zum Abstrohlen.
Und der 62er wurde, glaube ich, Lumpensammler genannt.
Der 62er hat den Glück gehabt, dass ich ja Ecke Dannenwalder Weg gewohnt habe. Der ist ja schön durchgefahren bis zur Mauer. Und wenn wir eingepennt sind im Bus, hat uns der Busfahrer wach gemacht. Und dann mussten wir, hatten wir Pech ab, zwei Busstationen zurückzulaufen. Aber besser als von der Quarte irgendwo Richtung zu fahren.
Ja, aber da können jetzt die anderen wahrscheinlich in den seltensten Fällen was mit anfangen, so sie nicht aus Berlin sind. Die Rattlesnake-Man, du hast es ja eben schon erwähnt. Kuttes Party erschien kurz vor Maueröffnung. Ich habe es auch als Picture-LP, glaube ich. Ja, doch. Und du hast ja davon den Titel Kuttes Party eben.
Ich glaube, die habe ich. Und ich war immer der, wo Gockel und Ali genervt geguckt haben, weil ich das während des Konzerts immer geschrien habe. Spielt Kuttes Party! Vielleicht war es nicht ihr Lieblingssong.
Alter Quengler.
Ich fand den gut.
Machen wir es an.
Gestern Abend kam Kutte vorbei. Fragte, Baby, hast du Zeit? Sagte, alter Mann, du weißt doch ganz genau. Zu jeder stand er bereit. Ich sagte, hey, hey, wir haben ne Party heute Nacht. Ich sagte, hey, hey, wir ziehen los heute Nacht. Später dann stand Hotte vor der Tür. Fragte, Baby, was ist los mit dir? Sagte, Alter, komm doch mit uns mit. Bist du in ein paar Stunden wieder mit? Ich sagte, hey, hey, wir haben ne Party.
Yeah.
Also Grießbrei ist eigentlich von C&A der Song halt. Den hat Markus, der hat bei uns früher Gitarre gespielt und hat dann gewechselt zu den Schlimmfingern. Dann ist mein Bruder Scheune mit eingestiegen bei C&A. Und der hat den Grießbrei-Song mitgenommen und die Schlimmfinger haben den veröffentlicht. Ja, siehst du? Wir waren schon so weit mit unseren Texten, dass wir Grießbrei, den wir eigentlich eher als Spaß aufgenommen haben, halt so, oder mal geschrieben haben halt, das war auch aus Ums und Jux und Dollerei, stell mal vor, deine Mutter kocht Grießbrei, oh, nee, da muss ich kotzen, halt, so ist der entstanden. Und die Stimmfinger haben den rausgebracht, mutig halt eigentlich halt. Also mir persönlich schon zu aussagelos halt, also das ist...
Naja, ja. Aber die Stimmfinger war ja insgesamt ein bisschen andere Schiene. Also für ja, die nein, fand ich den völlig gut.
War auch nicht ernst, weil die Ärzte meinten, das ist doch eine lustige Nummer halt eigentlich, weißt du, why not halt, also...
Wir können ja überhaupt mal Roger Hass grüßen, falls er das hier hört.
Ja, auf jeden Fall grüßen.
Roger, du kriegst noch die Single. Er hat sie auch immer noch nicht, verdammt. Ja. Er hat lange gesucht in seinem Keller, bis das aufgetaucht ist. Und wir haben es dann bei Domi zu Hause überspielt und nochmal aufgewertet alles.
Domi, übrigens dein Kollege heute bei den Bad Brains. Genauso wie Tom, das sind ja auch Billet-Mitglieder mal gewesen bei Disaster Area, stellenweise ja. Zumindest.
Genau, und Tom natürlich auch bei den Schlimmfingern.
Genau.
Es ist alles miteinander verzahnt.
Ein Konglomerat.
Das ist in Berlin, es ist eigentlich wie so ein Schweizer Bergdorf. sehen auch alle so ein bisschen sonderbar aus.
Hey. Überhaupt, seltene Aktion. Hier sind ja richtig drei alte West-Berliner sitzen hier. Das hat man ja auch nicht mehr häufig.
Das hat man nicht häufig. Ja. Ich glaube, waren wir nicht bei Disaster Area? Waren wir bis auf da, wo Domi eingestiegen ist, waren wir auch eine komplette West-Berliner Band, ne? Nee, mit Normi nicht.
Ich habe neulich mal jemandem erklärt, wie die Geisterbahnhöfe im Osten aussahen.
Ja.
Ja, für die, die es nicht wissen, an der Stelle, wo die Westberliner U-Bahn gefahren ist, unter der DDR durch sozusagen, Da waren sogenannte Geisterbahnhöfe, die waren eben verlassen. Und da musste unser Zug ganz langsam durchfahren und in Schummerlicht standen sie mit Pistole im Anschlag irgendwie und haben geguckt böse. Und das war eine komische Zeit. Und jetzt gibt es wieder so einen. Stadtmitte haben sie nämlich dicht gemacht und dafür unter den Linden gegründet. Und wenn du jetzt Stadtmitte durchfährst, sieht das aus wie zu DDR-Zeiten.
Da können sie ja auch noch mal ein paar mit Kalaschnikows hinstellen.
So aus Pappkameraden.
Aus Spaß einfach mal so.
Dann in der Mitte war Friedrichstraße. Da konnte man aussteigen und im Hintershop schön nochmal sich mit Zigaretten und mit Schnaps eindecken nochmal. Was damals ja zur finanziellen Engpasszeit irgendwie nicht verkehrt war.
Ja, und die D-Mark hatten wir damals auch noch.
Na.
Ja,
Rattlesnake, 40 Mark, weißt du, was das für mich ist? Ja, 40 Euro, das klingt total scheiße. Ja. 40 Mark.
Richtig. Und ich sage heute noch auf Heller und Pfennig und nicht auf Heller und Cent.
Da sind wir jetzt schon beim Thema angekommen. Du schlägst die Bögen so geschickt,
Wie ich jetzt alles miteinander verknüpfe.
Er leitet uns durch die Sendung. Das ist mir damals aufgefallen, als ich... weil wir ja auch auf der auf dem Demontage-Demo gibt es auch einen Song Honecker drauf. Irgendwie hat einen das, glaube ich, damals schon echt beeindruckt, dass man als Westberliner eigentlich immer die Mauer vor der Nase hatte. Ich habe, als ich ganz klein war, in der Nähe von Steinstücken gewohnt. Da bist du ja wirklich durch seinen Mauerschlauch durchgelaufen. Hat uns jetzt als Kinder jetzt gar nicht so beeindruckt. Wir haben immer probiert, mit Steinen über die Mauer zu schmeißen und wollten Minen erwischen und wollten gucken, ob irgendwas in die Luft fliegt auf der anderen Seite. Da waren die Grebos wahrscheinlich ein bisschen genervt von. Aber das ist in den Texten ist das bei uns immer wieder aufgetaucht. Das war immer, weil du auch DDR-Fernsehen immer geguckt hast. Wir waren ja eine... der wenigen in ganz Deutschland, die damals schon 5 Fernsehsender hatten.
Ja, 2 DDR.
2 DDR1 und DDR2 konntest du ja am 1. Mai schön die Parade angucken.
Ach, du meine Nade.
Und hast du mir gedacht, ey, irgendwann muss die Faust doch mal runterkommen. Der kann da nicht so lange seine Faust hochhalten. Ist doch unglaublich.
Ja, schön. Schwarze Kanal gucken wir auch.
Ja, und auch dann später die Pop-Sendungen und so, die hatten, das ist halt irgendwie so geile Bandnamen wie Dialog oder so.
Aber weil du gerade von der Mauer gesprochen hast, hat jemand von euch sich damals von der Mauer irgendwie eingeschlossen gefühlt? Ich nicht.
Nee, wir waren doch
geschützt. Das war einfach so, oder? Man wusste, dass da Ende ist irgendwie.
Wenn man mit einem Skateboardverein oder mit der Band dann irgendwie auf Tour gegangen ist halt oder zu Wettkämpfen gefahren ist, dann wurde die wieder bewusst halt, ja. Aber das waren dann die 2 Stunden durch die DDR.
Ja, und
die
hat man eingeplant
und Schlange stehen halt, die hat man eingeplant und dann, das war Standard halt. Ja, und wie gesagt, ansonsten war es ja gut, wenn man Nachtbus eingepennt ist, dass man halt nicht bis nach Buxtehude fahren
konnte. Du konntest nicht verloren gehen.
Ich habe mich nie aber wahrscheinlich, weil man da aufgewachsen
wenn
ist.
So nee, wenn du geboren
bist. Eingemauert gefühlt hast oder sonst
irgendwas. Aber die Stadt ist auch zu groß dafür.
Also ja. Naja, das ist aber auch genauso, wie ich das Märkische Viertel nie als schlimm empfunden habe, weißt du, weil wir haben, ich habe vorher 5 Jahre im Wedding gewohnt, Ofenheizung, weißt du, so, und dann hast du warm Wasser aus der Wand. Ich hab das Gefühl, wir haben durch jeden Tag 2-mal gebadet, halt irgendwie so in Erinnerung, weil das Wasser kam mit 25 Atü kochend heiß aus der Wand
raus. Ja, das und Wasser in Spandau mussten wir zum Brunnen laufen.
Also ist, weißt du, dann war
wir hatten Öllampen.
Dann war überall Beton. Ich konnte überall Skateboard fahren, überall waren so schräge Wände und sonst was. Das war voll cool. Und ich hatte eine riesen Schule gehabt mit voll vielen Kindern und Fußball Plätze und sonst was, alles, das war voll geil. Und da sah es früher aber noch scheiß aus, weil die Bäume ja noch total klein waren. Richtig. Und sonst war halt alles, weißt du, das ist ja heutzutage viel grüner geworden. Aber wir haben es selber ja auch Ghetto genannt halt so, weil die anderen, also mal, ihr kommt da aus dem Ghetto und sonst was.
Ja, man darf auch nicht vergessen, die Größe, was hatten, Märkische Viertel hat 110.000 Einwohner, 130.000, habe ich schon mal gehört. Ja. Das ist eine Großstadt, im Grunde genommen eine eigene.
Ja, aber im Prinzip, ich hatte damals auch so ein Kinderfreund in Gropiusstadt, das ist ja auch gerade gebaut worden damals, das sah schon krass aus, das waren einfach nur die Gebäude.
Ja, klar.
Und alles rum war, als die da eingezogen sind, das quasi wie so eine Mondlandschaft mit Häusern drin. War ja quasi auch so die Christiane F-Zeit, das sah schon schräg irgendwie aus.
Ja, aber weißt du auch, wenn wir in Rudo waren, da gab es nämlich auch einen Skateboardverein, ich fand Rudo irgendwie komisch, Märkische Viertel war für mich normal halt, weißt du, so Gruppe Stadt ist anders. Aber da fällt mir noch ein, und zwar zu Blockschock-Zeiten, da hat uns mal eine Band angeschrieben aus Münster, war nicht, glaube ich, Raffgier, und ob wir nicht für die mal ein Konzert machen können, haben wir mit denen dann mal zusammen Konzerte gemacht, dann haben die bei uns zu Hause geschlafen, und es waren 4 oder 5 Jungs halt, weißt du, dann haben die geklingelt bei uns. Und dann irgendwann klingelt es, also unten an der Haustür, dann klingelt es oben an der Wohnungstür, steht nur einer da. Und ich sag mal, ihr seid doch zu viert oder zu fünft. Ja, die anderen fahren Fahrstuhl, wir sind noch nie Fahrstuhl gefahren. Dann sind die schön hoch runter bis zum 15. Stock. Die kommen gleich. Ey. Die kamen irgendwie hoch vom flachen Land halt. Die muss erstmal Fahrstuhl fahren,
Jungs. Fahrstuhlrallye, ja. Okay. Das ist schön. Ach so, genau. Hier auf der Liste gerade sehen, das kommen ja gleich die Fritz. The Fritz heißt sie, glaube ich, sogar. Ach, die Band. The Fritz. Und das war unsere Band mit dem Besen. Das war da, wo Toddy Besen gespielt hat. Robert hat gesungen und Stoffi Gitarre. Ich habe ein Schlagzeug geknüppelt. Und es ist absolut erstaunlich, dass man das veröffentlicht. Also auf Vinyl noch. Das macht mich immer noch völlig fertig. Wir haben, glaube ich, ein Konzert dann sogar gespielt im Rathaus Wannsee. Wie auch immer wir auf die Idee gekommen sind. Aber es ja, mit den Kassettensamplern war damals lustig. Du konntest halt wirklich einfach, also du konntest irgendwelche Projekte dir ausdenken, die hast du gemacht und dann
so wurde es verbreitet. Wir hatten ja noch kein Internet. Richtig. Wir hatten ja nichts. Ja, Da gab es Kassettensampler und Fansigns.
Und Briefe.
Ja. Alles.
Ja. Mhm. Los, jetzt kommen hier also The Fritz, Nazis in der DDR. Unhörbar, oder?
Na, hör mal.
Wir sind einfach nur so, dass wir da lachen.
Nazis in der DDR. Da sind wir wieder in der DDR, aber das hatten wir ja schon, das Thema, obwohl wir gleich weitermachen.
Ach so,
schon jetzt weiter mit Demontage und Honecker. Was habt ihr denn mit dem Osten?
Ja, ja, wie gesagt, das also hat einen schon nicht unbeeindruckt gelassen, finde ich. Und man hat sich ja bemüht, politische, aber auch persönliche Texte zu machen. Und ich glaube, man hat es ja wirklich am meisten mit dem DDR-Fernsehen mitgekriegt. Ständig an der Mauer rumgestanden hat man ja nur, wenn man irgendwie Besuch aus Westdeutschland hatte und die wollten dann immer die Mauer sehen und den Kudamm oder so. Hier, Friedhof steht hier auch gleich damit drauf.
Friedhof.
Ja, na, wir, um beim Thema zu bleiben.
Wir haben zeitlich abgeschlossen mit so politischen Themen und DDR oder sonst was. Wir haben uns dann Skateboard, irgendwie Nietengürtel und Friedhof halt so ein bisschen
Grabpflege. Ja, passt auch zusammen, Honecker Friedhof.
Ja. Honecker Friedhof, da ist er am Ende gelandet, auf jeden Fall. Margot, lebt die noch?
Keine Ahnung.
Wenn, dann in Chile wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Nee, aber so ein bisschen politisch war das ja schon. Wir hatten ja noch Bonzenbrand, hatten wir noch einen Song und so. Aber der war leider nicht gut genug für die Single. Den konnte man sich nicht anhören.
Jetzt aber erstmal noch die letzten beiden Songs der Single. Da haben wir nämlich alle komplett durch.
Krass.
Und diese Leute, weil sie ja keine mehr kriegen werden, wegen ausverkauft und so weiter, haben jetzt wenigstens die Möglichkeit, alle 6 Songs zu hören.
Die ganzen Perlen alle.
Haben die doch mitgeschnitten.
Wer weiß, Bootlegger. Ja. Bootlegger.
Und lass uns in den Song reinreden. Das
ist ein Mitschnitt da. Mach mal an und wir quatschen rein.
Yeah. Wetter an Nacht. Hörst du wieder Sackdeckelkraft? Eine Tasche in der Hand, sie greift nach dir. Und du denkst dir, du bist schnell weg von hier.
Toten, sind hinter dir her. Sollen dir dein Leben rauben. Toten werden wir warm wehr.
Das ist damals nie geglaubt. Und hast dir nur Verrüssel angeschaut. Alle, die es dir erzählten, von den Toten, die es noch weiter leben.
Toten sind hinter dir her. Wollen dir dein Leben rauben. Toten werden immer mehr. Kannst es einfach nicht glauben.
Du bist nicht mehr sicher mit keinem Schritt. Denn deine toten Freunde, sie machen schon mit. Und du hast dich schon längst aufgegeben. Und nimmst dir lieber selbst das Leben.
So, jetzt waren wir auch noch auf dem Friedhof mit C und A und damit haben wir jetzt alle 6 Songs der Single hier verbraten heute. Wir haben hier noch eine ganz große Spezialität, eigentlich jetzt nicht so ganz passend, von wegen völlig neu, aber du hast noch eine extra Band sozusagen, Frusti.
Naja, das ist quasi unveröffentlichtes Material und das passt eigentlich sehr gut in die Sendung, weil, wie ich ja gesagt hatte, ich war auf der Suche nach Halsabschneider. Weil wir bei den Aufnahmen zur Bad Brains Platte auch Schultheiß von Halsabschneider mit aufgenommen haben. Und weil niemand anderes großer begeisterter Fan von Halsabschneider ist, außer ich, da habe ich den auch eingesungen. Und aus dem Grund hat er es auch nicht auf die Platte geschafft, den Song. Aber der wird dann auf meiner Soloscheibe rauskommen. Und hört euch den nochmal an.
Wir werden das jetzt sofort tun. Aber
wir müssen das jetzt ertragen.
Ihr müsst das jetzt ertragen. Hast du denn eigentlich die Erben von Heinz Rühmann gefragt?
Warum?
Weil so ein Original ist das ein Heinz Rühmann-Song.
Der Schultheißlied ist von Heinz Rühmann?
Nee, natürlich nicht, aber die Melodie.
Ich hätte jetzt erwartet, dass der Heinz da auch mal Schulter hat. Wahrscheinlich hat der Kindle gesungen. Die haben das dann nur umgedreht.
Vielleicht war der Schultheinz.
Oder Charlottenburger. Was gab's noch? Wer heißt das an? Engelhardt.
Engelhardt macht den.
Gab's.
Genau.
Gab ja nicht so viele. Wie viele Biersorten gab es früher in Berlin? Meine, heute ist es ja völlig versaut. Heute beschwerst du dich, wenn du Berliner Bier trinken musst.
Auf jeden
Fall
hat man Bier getrunken und nicht irgendwie Kirschbier oder blaues Bier und so ein Scheiß.
Nö, na, die Bierqualität finde ich schon ganz gut mittlerweile, auch wenn ich keins mehr trinke. Aber früher gab es Kindle, Schultheiß und dann halt Aldi-Bier.
Ich habe hier übrigens gerade Berliner Pilsner am Wickel.
Ja, das ist schrecklich.
Und ihr habt Braumanufaktur Hellfrei. Ja. Aber denkt mal nicht, dass sie mir ins mitgebracht hätten. Die setzen sich hier hin, saufen selber. Ja? Ich so als gastfreundlicher Mensch habe gefragt, wollt ihr was trinken? Du bist Schneewittchen.
Ich hab dir einen Apfel mitgebracht. Weiß mal in die rote Seite.
Du willst mich doch vergiften.
Nicht in die gelbe.
Ich habe mir ein bayerisches Helletbier mitgebracht, weil ich wollte jetzt das Wochenende mit einem hellen starten, nicht mit einem Pilz. Siehst du, ich wusste, dass du mir einen Pilz geben willst. Hm. Danke aber dafür fürs Angebot. Ja.
Und man hat früher immer aus Paletten getrunken. Man hat ja eigentlich immer zum Wochenende so eine Pappkiste auf der Schulter gehabt.
Ich wollte gerade sagen, und kalt, es war doch egal, oder?
Wie sollst du das denn kalt kriegen?
Was ist denn der Kalt? Warum steht eigentlich ein Pilz im Wald? Weil die Tannen zapfen. So, jetzt kommt hier.
Der war von dieser, Heinz Rühmann.
Dieser verkappte Bad Brains Song kommt jetzt hier.
Rühmann.
Die Frustfighters mit Schultheiß.
Das kann doch einen Trinker nicht erschüttern. Kein Angst, Schultheißbier. wir lassen uns das Saufen nicht verbittern. Kein Angst, Schuld heißt Bier. Und wenn die ganze Welt auf Kopf steht, wir trinken weiter, wir trinken weiter. Und wenn die ganze Welt auf Kopf steht, wir trinken weiter, Schuld heißt Bier.
Das kann doch einen Trinker nicht erschüttern! Keine Angst, Schuld heißt Bier! Wir lassen uns das Saufen nicht verbittern! Keine Angst, Schuld heißt Bier! Und wenn die ganze Welt auf Kopf steht, wir trinken weiter! Und wenn die ganze Welt auf Kopf steht, wir trinken weiter, Schuld heißt Bier!
Boah. Ich hätte es mir schon immer vorgestellt, ja, also. Respekt, ey.
Mhm. Respekt. Goldkehlchen.
Ja, ja.
Vielleicht doch nochmal zu Germany's Next Top Model. Da muss ich gar nicht singen, muss ich nur gut aussehen.
Nee, irgendwohin, wo ein Vocal Coach ist, ja, irgendwie, ja, würde ja, vielleicht ja, eher helfen.
Hier ist aber einer von sich überzeugt.
Ja. Willst du dazu sagen? Ich trinke nochmal einen Schluck Bier, das hält man ja anders aus.
Ich kann euch mal sagen, wie es jetzt hier so zeitmäßig aussieht. Wir sind nämlich durch. Und ich habe beschlossen, dass wir mit Disaster Area angefangen haben und auch enden werden heute. Das hat aber einen Anlass, denn wir haben ja auch noch was zu verlosen. Wir müssen uns noch darüber unterhalten, was müssen denn die Hörer eigentlich so erfüllen, um so eine tolle Platte zu kriegen. Wir haben zwei Sachen zur Auswahl, kommen wir gleich noch zu. Aber was müssen sie denn sagen? Außer dem Stichwort, welche Scheibe sie haben wollen. Du könntest auch so einen originalen Frusti-Fingerabdruck auf die CD-Seite machen da.
Ist jetzt schon.
Ja.
Extrem fettig sogar. Ach, wie heißt denn der Gitarrist? Also ein Name von einem Gitarrist von Disaster Area. Eigentlich egal welcher. Das ist meine Quizfrage hier. Weil keine anwesend sind.
Wenn man gut zugehört hat, dann sind schon einige Namen gefallen heute.
Namen gefallen. Also, und es waren einige. Wir haben einige verschlissen an Gitarristen.
Wenn man nicht googeln kann, kann man hier zurückspulen.
Wir hatten ganz schön Gitarristenverbrauch. Die gehen schnell kaputt. Den reißen die Saiten und dann schmeißt man die weg und nimmt sich einen neuen.
Und diese Antwort ergibt diesen Tonträger.
Ja, ich halte den mal vor das Mikrofon hier. Ein bisschen näher ran. Kommt man näher ans Radio, dann könnt ihr den auch sehen. Es steht drauf, Disaster Area Punkrock Radio. Haben wir heute schon gehört.
Wow.
Und es ist eine Mini-CD und sie hat 1, 2, 3, 4, 5 Songs drauf und vorne abgebildet ist der Gitarrist. Das sage ich euch jetzt nicht, ne? Ihr kleinen Schlawiner. Ne? Das sollt ihr nämlich wissen. Dann könnt ihr die gewinnen und dann wird euch die mit der Schneckenpost zugeschickt.
Ich werde dann die entsprechende E-Mail an dich weiterleiten. Ich will jetzt ganz privat noch wissen, Punkrock Radio war auf was bezogen? Allgemein oder auf irgendeine Sendung?
Nee, das war einfach die Idee, reich und berühmt zu werden. Und wenn man gleich einen Song macht, der Punkrock Radio heißt, man macht einen Song, wo Radio drin vorkommt und wird dann im Radio gespielt. Und das hat funktioniert.
Cool. So, und dann gibt es ja noch eine zweite Verlosung.
Die verlost Marki. Der muss der sich jetzt nämlich mal eine Frage einfallen lassen.
Wird das verlost hier?
Nein.
Siehst du also.
Die gibt es ja gar nicht mehr.
Die 10-Jahres-Single von Disaster Area.
Ach, die 10-Jahres-Single. Ich wollte gerade die 10-Jahres-Single.
Das ist voll die Rarität.
Da
hat noch ein Gitarrist mitgespielt, der heißt... Das verraten wir nicht.
Ihr habt mich jetzt hier ein bisschen überrumpelt.
Der hatte
jetzt
schon damals lange Haare, obwohl es noch gar nicht trendy war.
Die 10-Jahres-Single.
Von denen liegen noch eine bei mir zu Hause rum, weil die so rar ist.
Die muss dann weg. Wer hat da Schlagzeug gespielt?
Krass.
Das ist die Frage.
Krass.
Wer hat Schlagzeug gespielt?
Und wie hat er gerochen?
Nein. Und das haben wir heute nicht thematisiert.
Naja.
Das muss man sich ergoogeln. Oder man weiß es halt.
Also, jetzt wissen wir, wir wollen einen Gitarristen hören, um eine Maxi-CD von Punkrock Radio zu kriegen. Und wir wollen für die Vinyl-Single 10 Jahre Disaster Area, dafür wollen wir wissen, wer hat dort getrommelt.
Genau.
Ich glaube, da sind auch... Sind da auch 6 Stücke drauf?
Nee, 4.
4 sind da drauf.
Wir hätten auch fragen können, von welchen Platten sind diese 4 Songs? Ist ja ein Mix.
Ist ein Mix auf jeden Fall.
Hätte ich selber nicht.
Das haben wir extra aufgenommen nochmal.
Aber wo haben wir das aufgenommen? Auch hier oben im Norden haben wir das aufgenommen.
Das war dieser Jugendclub hier mit den der Schlagzeuger von Schieß mich tot, der Blondhaarige da. Ich bin jetzt da nicht vorbereitet.
Ich auch nicht. Aber wir haben das hier oben im Norden aufgenommen. Das passt sehr gut, weil wir sind auch gerade wieder im Norden hier oben.
Also die Songs sind auf anderen Tonträgern drauf, aber nicht in dieser Version halt.
Nicht in dieser exzellenten Version.
Ja. Und auf der Forever-CD gab es ja auch noch hinten als Bonustrack Skate.
Skate City ist der einzige City. Song, der sogar dreimal aufgenommen
kann
wurde.
Sein, ja,
ist der extra aufgenommen nochmal zu dieser Zeit?
Ja.
Das sind alle,
also drei verschiedene Versionen.
Drei verschiedene Versionen ja. Gibt es von denen.
Gut.
Aber er ist nicht auf der Live-Platte.
Dann habe ich jetzt hier die allererste Version.
Yeah.
Vom zweiten Album. 1988, wa? Glaube ich.
Da war ich noch nicht. Oh,
ja. 86, erste 88, die.
Stimmt, du bist zweite, ja später ja. dazu gekommen.
Aber nicht sagen wann.
Du bist ja der Jungsche. Wir müssen natürlich auch noch darüber sprechen, wie sieht es denn eigentlich so mit einer Reunion aus von diesen alten Bands?
Also das ist ein bisschen schwer deshalb, weil daran ist das ja auch, also erstmal muss ich mich bei Nolti noch bedanken. Wir hatten ja schon eine Record Release Party im Franken und Nolti hat netterweise die Hintergrundmusik dazu beigesteuert.
Ui.
Und ich glaube, ich habe das noch nicht erlebt, dass im Franken die Leute, die an der Bar saßen und die quasi da so die Stammgäste sind, dass die wahrscheinlich am ganzen Abend nicht einen Song gehört haben, den die schon mal vorher selber gehört haben. Die haben, glaube ich, den ganzen Abend lang nur Neuheiten für sie da gehört.
Immerhin.
Es waren halt nur 80er Jahre Punkrock Raritäten. Und,
ach, du meinst das Ding, wo ich dir Songs geschickt hatte?
Ja, ja.
Ach so,
die MP3.
Du hast die Sendung abgespielt.
Die MP3-Sammlung, MP3-Sammlung, das ist sehr gut
das
angekommen.
Hat er.
Ist sehr gut angekommen. Sehr und gut. Der Drummer von C&A ist mittlerweile in Bornholm ansässig, der Gitarrist von Demontage irgendwo in der Schweiz.
Der Sänger von C&A ist gerade mal wieder verschwunden. Der ist vor ein paar Jahren mal aufgetaucht. Jetzt ist keine Kontakt mehr wieder halt. So, sagen wir, das ist schwierig, ob man jetzt C&A nochmal wiederbeleben muss.
Unabhängig davon, wäre denn eurerseits überhaupt Interesse an sowas?
Ich habe damit kein Problem. Im Gegenteil, mich würde freuen, alte Jungs wieder zu treffen und ein paar Mal einen Übungsraum zu sehen. Ich sage mal, das ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nicht halt, eiert ein bisschen und dann läuft es halt wieder. Probt man ein paar Mal.
Aber nehmen wir mal an, das ist alles zu schwierig. Wie sieht es denn aus mit Disaster Area?
Wir sind ja nicht auseinandergegangen. Wir sind ja nur im Winterschlaf und für den Winterschlaf in den Sommerschlaf, wenn das richtige Angebot kommt. Wir sind halt mittlerweile geldgierig. Dann
wir sind aus Steuergründen tot.
Ja.
So ist es.
Ja. Na Mensch, wenn man das gewusst hätte. Ich meine, wir können ja mal darauf hinweisen, dass am 26.03. im Violet Heart Volkers Geburtstagsfeier stattfindet. Wo die Bad Brains nämlich spielen werden.
Da spielen die Bad Brains, ja. Kommt alles
vorbei. Ich meine, man hätte ja dann auch gagmäßig Disaster Area spielen lassen
können. Wir haben ja im Wild at Heart schon mal gespielt, zur Hochzeit von Nordy, dem Sänger.
Da war ich nicht da.
Und wir hätten sogar zur 42-Jahresfeier vom SO36 spielen sollen. Nur dummerweise kam eine Krankheit dazu. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was das war. Es ist schon so lange her wieder.
Manche sagen auch angeblich ein Virus halt oder so. Ist es ja nicht so.
Man hört so Dinge.
Ja.
Nebenan sitzt übrigens Omikron.
Eine Witz-Sendung.
Niveau flach halten kann ich auch.
Ja. Mal wieder eine Witz-Sendung.
Aber muss eigentlich geworden. Vorher angesagt werden. Also. Niveau-Senkung muss angesagt werden.
Was wollte ich sagen? Gibt es denn sonst noch irgendwas zu erzählen? Also eine Webseite werde ich von beiden Bands hier in diesem Fall der Split-Single nicht erwarten können. Aber es gibt noch eine alte Disaster-Area-Webseite, die nicht mehr aktualisiert wird offensichtlich. Und ansonsten gibt es Facebook für die Bad Brides.
Es gibt auch eine Disaster-Area-Seite auf Facebook, wo sich auch keiner so richtig drum kümmert halt. Also
wir suchen jemanden, der sich drum kümmert. Demontage gibt es auch bei Facebook.
Ja?
Ja. Ui. Ja. Das Wichtigste ist, dass die Bad Brains im Wild at Heart spielen am 26. Und wenn es ein öffentliches Konzert ist, können alle öffentlich hinkommen.
Solange der Vorrat reicht.
Zusammen mit den Eastie Roys.
Richtig.
Das wird gut.
Wenn ich mal nicht schon wieder in der nächsten Sendung einen Song von euch mit bei habe. Euer Privatradio inzwischen. Ne? Übrigens bin ich kurz vor der Heiligsprechung, hatte ich gehört.
Ja,
wie steht's denn damit?
Das Bad Brains New Rose Punk Rock Radio.
Ja, dann mir fällt jetzt eigentlich alles Schlaues mehr ein, was man so sprechen und fragen könnte. Seid ihr zufrieden? Habt ihr noch irgendwas auszudrücken, was ich euch nicht gefragt habe?
Schlaft gut, Kinder, auch wenn wir so gruselige Geschichten erzählt haben.
Geht raus, geht in den Übungsraum. Lernt ein Instrument oder spielt einfach drauf los.
Ihr müsst kein Instrument lernen. Wir haben es auch nie gemacht. Genau.
Hat bei uns auch lange gedauert. Halt, macht was. Gammelt nicht nur rum und schaut nicht nur auf euer Handy.
Auch wenn ihr krumme Finger habt.
Schönen Dank für den Besuch.
Gerne.
Hier kommen nämlich nochmal Disaster Area mit Skate City. Und Olle. Das ist dann auf dieser Single, die verlost wird. Vergiss Juhu. Nicht die Fragen dazu.
Schuwap, duwap, duwap,
duwap.
Machine, yeah. Molly. Yeah.